Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von So gesehen hörenswert. Ich habe heute einen Gast, den ich bis vor kurzem so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Natürlich als Person, aber nicht persönlich. Und dem haben wir einen Zufall zu verdanken, und zwar, ihr kennt alle die Julia Luciani. Sie war bei mir schon im Podcast. Ihr habt sie bei mir in der Talkshow gesehen, bei Talktime Hessen. Und in der letzten Talkshow sprach sie über den lieben Peter Grandl. Über ihn als Buchautor, und war ganz begeistert, dass sie mit einer Mini-Rolle bei ihm in einer Buchverfilmung mit bei sein durfte. Ja, und so kam der Kontakt heute zustande. Ich sag mal, wir beginnen auch ganz spontan. Wir haben kein großes Drehbuch, wir haben kein Briefing vorab gemacht, sondern ich wünsche dir erstmal alles, alles Liebe und begrüße dich bei mir. Hallo, lieber Peter.
Hallo, also ich freue mich wirklich sehr, sehr hier sein zu dürfen, und auch dank der Kollegin, die im Film mitgespielt hat, dieser Kontakt einfach wunderbar, wie
Hammer, ne? Vernetzt
ist, gefällt mir sehr
und
gut.
Und sie hat mit einem Strahlen von dir in der Show gesprochen, und dann kam, das darf ich sagen, den Zuhörern, es kam eine Empfehlung von LinkedIn. Und da popptest du bei mir auf und ich sagte, ach, guck mal an, das ist Peter. Und kannst du dich dran erinnern? Ich habe das Telefon, nee, ich habe dir kurz geschrieben, und genau. Wir haben ganz kurz darauf mal per Handy telefoniert.
Richtig,
und
genau.
Und schon hast du gesagt, pass auf, ich bin gerade zurück, du warst auf Tour. Und wir haben jetzt, ich glaube, jetzt, das sind 5 Tage vergangen, haben wir jetzt mal unser Gespräch. Ist das nicht genial?
Ist doch super. Großartig.
Peter, bevor ich viel erzähle, erzähl du doch vielleicht mal ein bisschen was über dich, über was dich so ein bisschen den Zuhörern näher bringen kann.
Na, gerne. Also ich bin eigentlich Werber, also das ist mein Hauptberuf, ist tatsächlich Werbetexter, und hatte lange eine Werbeagentur, bei der ich dann auch der sogenannte CD, der Creative Director war. Und hatte, bevor ich in die Werbebranche eingestiegen bin, tatsächlich den Plan gehabt, irgendwann mal in der Filmbranche landen zu wollen. Also das ging, glaube ich, schon mit 14, 15 los. Ich habe damals per Super 8 kleine Filmchen gemacht mit Freunden mit so Science-Fiction-Inhalten. Wir waren furchtbar große Star-Wars-Fans in dem Alter. Ja.
Und Super 8?
Genau,
auf
Super 8. Die sind dann einem Publikum im Altersheim vorgeführt worden, weil die haben so einen schönen Saal gehabt. Die sind zwar alle eingeschlafen, aber sie haben zumindest da, glaube ich, 20 oder 30 Pfennig bezahlt für den Eintritt. Also es war sehr, sehr witzige Zeit. Und später habe ich dann weiter Filme gemacht, weil wir waren unglaublich große Star-Wars-Fans in dem Alter. Und ich wollte halt unbedingt irgendwelche kleinen Science-Fiction-Filme mit Modellen und Plastilinfiguren. Und ja, also die sind dann auch irgendwann zur Aufführung gekommen in einem Altersheim. Die Leute haben uns dafür 20 Pfennig letztendlich dann ein Eintrittsgeld bezahlt, sind aber bei dem Film eingeschlafen. Und so war so meine erste Schritte in die Filmbranche. Ich habe dann später 16mm Filme gemacht, immer mit Filmhandlung, mit Spielhandlung, und auch Dokumentarfilme und so weiter. Und bin dann aber halt irgendwann tatsächlich in die Werbung gerutscht. Und in der Werbebranche habe ich mich dann auf Werbefilme, erst auf virale Spots, also Online-Spots konzentriert, und später hat die Agentur dann tatsächlich, egal ob für Weinstefan, also Weißbier, und ich weiß nicht, MAN und Kosmetik, Art Deco und so weiter, Werbespots gedreht, und das war eigentlich mein täglich Brot. Ich habe tatsächlich während der Zeit dann auch unterrichtet an der Hochschule in München, Dramaturgie, und habe dann irgendwann überlegt, ich schreibe nun mal selber ein Drehbuch, ja, nachdem ich jetzt die ganze Zeit tatsächlich Drehbücher eingereicht bekomme von Studenten, dann kann ich einfach nicht nur immer beurteilen, ohne es selbst mal wieder in die Hand genommen zu haben. Ich habe auch früher schon Drehbücher geschrieben. Ich hatte also, das habe ich jetzt übersprungen, bevor meine Werbezeit, einen Kinofilm gedreht und einen Fernsehfilm gedreht. Also ich habe den Sprung in die Filmbranche geschafft, aber ich habe nicht davon leben können. Also es war nie so, dass ich da besonders erfolgreich war. Ganz im Gegenteil. Ich dachte mir, ich muss unbedingt Regisseur werden. Und heute im Rückblick glaube ich, ich wollte nur Regisseur werden, weil der Regisseur so es einfacher gehabt hat bei den Mädchen. Aber wenn ich mir so richtig ansehe, dann weiß ich heute, ich taug nichts zum Regisseur, weil ich will, dass die Szenen im Kasten sind, dass es fertig wird. Und mich erregt schon ein dritter oder ein vierter Take auf. Also, und später, als ich dann in der Werbebranche war und wir unsere eigene Filmproduktion für Werbefilme hatten, da war es mir dann auch viel lieber, vielleicht die Ideen für die Spots zu kreieren, als dann ans Set zu stehen und sie umzusetzen. Ich fand es viel angenehmer, mit dem Kunden ans Set zu kommen, mit dem sich über die Arbeit zu unterhalten, was da gerade vorne auf der Bühne passiert, und dann wieder rechtzeitig zu gehen. Also das war also so eine, gar nicht so mein Ding. Also das ist so die Vorgeschichte. Und dann hatte ich irgendwann eben diese Idee für dieses Drehbuch. Und das wollte aber niemand verfilmen. Die haben mir mal gesagt, das war so 2010, habe ich damit angefangen. 2012 war dann dieses Drehbuch fertig. Und habe ich einfach von den Produzenten immer gehört, ja, wenn es ein Bestseller wäre, dann könnte man sich das ja nochmal überlegen. Also das war so ein bisschen der Einstieg, weil ich dann gesagt habe, gut, dann probierst du zumindest aus dem Stoffen Roman zu schreiben. So ging es los.
Der Weg über einen Roman. Du, ich hatte, und das ist... das sind so interessante Stories und das Schöne ist, sich mit Menschen unterhalten zu können, die fast ähnliche Sachen durchlaufen haben. Ich hatte unlängst auch podcasttechnisch und auch in der Talkshow den Schauspieler Nikolai Tegeler. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aus Soko Leipzig. Er ist Regisseur vom Jedermann. Hugo von Haffmannsthal hat dieses Jahr 150-jähriges Jubiläum. Und und wir hatten darüber gesprochen. Und auf jeden Fall, ihn habe ich auch in der Talkshow begrüßt unter dem Motto, beide sind wir Filmemacher und dennoch könnten unsere Geschichten unterschiedlicher nicht sein. Und ich darf dir sagen, ganz kurz, bei mir war es fast ähnlich wie bei dir, aber ein ganz anderer Hintergrund. Ich kam eigentlich über den Bereich Marketing, wie bei dir, ja, Medien, und war einer der ersten, die in Deutschland überhaupt damals, das war so die 2000er-Wende, angefangen haben, DVDs zu produzieren. Auch später Blu-Rays. Also das heißt, wir haben dann irgendwann wirklich Millionen von Scheiben produziert für externe Labels. So, und dann kam ich von meiner Seite aus irgendwann auch in die Filmbranche. So ist bei mir der Weg gewesen. Und dann habe ich tatsächlich auch, wie du, den ersten Spielfilm produziert auf 16 Millimeter. Also wir haben da wirklich die Gleichung. Wir beide kennen noch das Zeitalter von Betacam SP und Digital Betacam und Wahnsinn, was für ein Aufwand.
Meinen ersten Fernsehfilm, der wurde komplett auf Betacam gedreht und da konnte man auch noch nicht selber schneiden, sondern da weiß ich noch, in der Bavaria gab es halt diesen Operator, bei dem, in dessen Nacken du praktisch saßt, ja, und dem du gesagt hast, jetzt mach mal hier einen Schnitt und mach mal das kürzer und leg hier an und so weiter. Also du hast da natürlich nicht ans Pult gehen dürfen, um irgendwas selber zu bedienen, sondern das ist alles vor deinen Augen geschnitten worden. War ganz klar die Trennung Regie da und Schnitt da. Und heute würdest du sagen, komm, lass mich mal so selber ran, gib mir mal das File mit am Rechner und ich schneide es mir und ich zeige dir mal, wie ich mir das vorstelle. Also das geht heute. Okay. Ich war bei Til Schweiger bei Dreharbeiten dabei und der schneidet ja sogar in der Pause in seinem Wohnwagen. Also das ist tatsächlich, der hat ein mobiles Schneidestudio dabei und die Szenen, die er gerade gedreht hat, die probiert er sofort im Schnitt aus und sitzt während die umbauen oder neu einleuchten, sitzt der schon im Wohnwagen und schneidet. Ja, obwohl auch später dann nochmal ein anderer Cutter kommt.
Aber soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Das ist, glaube ich, das Interessante an unserem Beruf, diese Vielseitigkeit. Egal, was du machen willst. Ich hatte da mit Nikolai drüber gesprochen oder ich hatte in einem Talk den Marcel Reckler, den Tourmanager von Anastasia, von Beatrice Egli und so weiter. Und der hat dann auch erzählt, was er alles gemacht hat, welche Wege er durchläuft und wo er seine Faszination sieht. Auch die liebe Julia, die als Buchautorin dann zu dir in den Film gerutscht ist, ja, über Kompasserie oder wie auch immer. Und das sind so Punkte, wo ich sage, das ist einfach so wertvoll. Der Begriff Tausendsasser hat für mich seit geraumer Zeit einen positiven und äußerst positiven Stellenwert. Viel positiver als im Nachhinein noch. Überleg mal, du hattest gerade erwähnt, wie du zum Schreiben kamst. Das hat ja auch mit Film grundsätzlich, sagen wir mal, du musst ja auch die Möglichkeit haben, die Fähigkeiten, ein Buch zu schreiben. Bei dir ist es der Bereich, wie du ihn schreibst. Bei mir ist es als Fachbuchautor eine ganz andere Geschichte. Aber diese Vielseitigkeit, das liebe ich einfach an unserem Beruf. Also Schneiden ist klar, das ist eine Welt für sich. Aber da bin ich auch mit aufgewachsen. Das ist auch eine schöne Sache, so ein bisschen im Bereich Cutter und solche Sachen. Dann haben wir auch 2014.
Also Filmschnitt ist und es auch ist Tonschnitt kreativ. Vor allen Dingen, das liegt mir sehr, mache ich auch sehr, sehr gerne. Ich glaube, mir liegt bloß die Regie nicht mehr so sehr. Der Produzent hat mal zu mir gesagt, als wir gesagt haben, komm, lass uns ans Set fahren, ich würde gerne mal zuschauen, dann sagte der Produzent zu mir, du, muss es wirklich sein? Sag ich, ja, du, ist eine interessante Produktion. Ja, aber das ist ungefähr so wie Farbe beim Trocknen zu sehen. Also er hat nicht ganz Unrecht gehabt. Also es ist tatsächlich, also man stellt sich das immer viel, viel spannender vor, als es tatsächlich ist. Vor allen Dingen, wenn dann der so und so vielte Take ansteht und alle nochmal auf anfangen müssen. Und also ich habe meinen heiden Respekt vor den Schauspielern, die diesen Beruf ergreifen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die Bühne für Schauspieler nochmal deutlich angenehmer ist als das Filmset. Einfach,
weil es nicht alle paar ganz, ganz häufig
einen Cut gibt und nochmal von vorne und nochmal alles auf anders. Das hat ist lebendiger, glaube ich, das Theater.
Ja, ich glaube so, das ist dieser Zwiespalt. Einmal die Regie und die Produktion, wir reden hier von Drehverhältnissen auch, aber dann hast du die, wie du sagst, die Theaterschauspieler. Klar, ich hatte jetzt, am Wochenende hatte ich den Julian Weigand bei mir in der Show. Den kennst du sehr wahrscheinlich viel unter Jedermann. Er spielt den Jedermann im Theaterstück Jedermann. Mhm. Ist aber auch Fernsehschauspieler. 40 Filmrollen und TV-Rollen hat er gehabt. Von Soko Wismar spielt dann noch mit und so weiter. Und wir hatten in der Show auch mit den Zuschauern, hat er uns mal mitgenommen auf eine Reise so an das Storyboard. Und er sagt, musst dir vorstellen, du kriegst teilweise abends, kriegst du nochmal, obwohl du den Text gelernt hast, kriegst du nochmal eine Textänderung. So, und jetzt spielt er unter anderem in der ARD-TV-Serie In aller Freundschaft, spielt er diesen Chefarzt Dr. Kai Hoffmann. Und er hat in der Show, hat er einen Text losgelassen, Peter, sowas hast du noch nicht gehört, der hat das kleine Latinum, das große nicht, aber der fängt an, in der Serie muss er ja als Arzt mit lateinischen Begriffen umgehen können. Und da haben die dem einen Text aufgebaut, du musst dir das mal anschauen, das ist demnächst in der Mediathek bei uns, musst du dir mal ansehen, was für einen Text der lernen musste und wie schnell der den umsetzen musste. Und er sagte, für mich war ein riesiges Problem, den erlernten Text, den ich jetzt schon drin hatte für den nächsten Drehtag bei der ARD, jetzt nachts nochmal umzustellen, also im Hirn nochmal umzustellen. Das ist Wahnsinn. Also ich glaube, da gehe ich voll mit dir, das ist ein äußerster Respekt, den wir vor den Schauspielern haben müssen. Wirklich.
Ja, das ist schon spannend. Also ich finde auch ganz spannend, auch diese unterschiedliche, beide heißen Regisseur, also sowohl im Theater als auch im Film, aber der Filmregisseur ist dann doch nochmal ein ganz, ganz anderer Beruf. Und das finde ich hoch, hoch spannend und ich habe heiden Respekt vor jedem, der heute einen Film produziert und die Verantwortung als Regisseur auf sich nimmt, für all die Werke, die es da zu kontrollieren gibt und die am Schluss mit einspielen in dieses kreative Paket, das es wird. Und muss aber auch auf der anderen Seite sagen, dass ich auch da sehr, sehr froh bin, Schriftsteller zu sein, der halt einfach niemanden hat, der ihn reinredet. Also selbst der Drehbuchautor muss sich ja nochmal abstimmen in diversesten Runden mit dem Sender oder mit dem Produzenten oder später mit dem Schauspielern am Set. Der Schriftsteller ist, glaube ich, einer der wenigen Künstler, die noch abgeben dürfen, wie sie wollen. Ja? Und da wird höchstens werden da Empfehlungen ausgesprochen. Ja? Aber es ist nicht so, das letzte Wort hat beim Verlag, also wenn mir jetzt halt ein namhafter Autor ist, da hat dann wirklich das letzte Wort der Schriftsteller. Das ist immer sehr, sehr schönes, weil du kannst einfach deiner Fantasie und allem freien Lauf lassen. Du musst auch nicht über Budgetkosten nachdenken. Bei Turmschatten gab es ganz interessante Sache, zum Beispiel das Spiel im Herbst. Und umso weiter die Handlung voranschreitet, umso düsterer wird das Wetter. Und als die Polizei dann versucht, mit Sondereinsatzkräften den Turm per Hubschrauber zu erreichen und über das Dach in den Turm zu gelangen, in dem der alte Mann diese drei Neonazis gefangen hält, fängt es natürlich das Schneien an. Ja? Man will ja Dramaturgie haben und einen Sturm beginnt. Also der Hubschrauber hat es wirklich schwer und die Männer auch, die sich da an Seilen hinablassen. Und das Ganze endet dann, als tatsächlich einen Tag später nach dieser Nacht alles komplett in Weiß vollgeschneit ist und so eine gewisse Friede und Jungfräulichkeit über diesem Land liegt und so eine Ruhe, weil das ganze Szenario ist eben zu Ende und überstanden. Und das war mir ganz wichtig im Buch. Und dann sagt natürlich der Produzent, Gottes Willen, Schnee, das kostet so viel Geld. Wir müssten bei jeder Szene, wo irgendjemand über dieses Schneefeld läuft, ja, diesen Schnee wieder irgendwie glatt kriegen und hallo, wir reden von Dreharbeiten im September. Studio geht gar nicht. Wir müssten also hier ein Winterszenario im Sommer schaffen. Das war einfach ein Kostenpunkt, über den ich überhaupt als Autor, als Schriftsteller gar nicht nachdenke. Du schreibst einfach wie alles, was dir halt gerade so von der Leber schreiben möchtest und was dir gerade so durch den Kopf geht. Aber als Umsetzung in einem Film, da sind dann schon, ich hatte ein anderes spannendes Projekt, da kam dann irgendwann, das ist nie realisiert worden, eine Dystopie. Mhm. Und da hatten wir schon mit dem ZDF zusammengearbeitet. Und dann kam die Produzentin zurück und sagte, sie lieben den Stoff. Ich, super, dann machen wir den. Sag, ja, aber du sollst es nochmal schreiben, aber nur diesmal billiger. Also das ging dann natürlich nicht, weil da hing halt sehr, sehr viel in dieser Dystopie eben von diesen fiktiven Elementen ab, die ein Deutschland in 4 Jahren zeigen und was sich da natürlich alles verändert hat, ja. Und das glaube ich, scheiterte dann einfach an den Kosten, weil ich da war es einfach nicht möglich zu sagen, ich habe dann schon versucht, alles in Szenen zu legen, die eher unterirdisch spielen, was du halt im Studio realisieren kannst, dass du nicht so weit draußen an der Oberfläche bist, an der dann natürlich eine Welt in einer komplett anderen Weise existiert als heute und die zu zeigen, das ist halt richtig, richtig teuer, weil das alles, ist, was ich mir einfallen hat lassen, genau.
Also wenn ich jetzt, du hast jetzt gerade Turmschatten angesprochen, ich habe jetzt einfach nur nebenbei kurz gelesen, da bitte ich dich gleich auch noch was zu sagen, du hast gerade ein neues Drehbuch geschrieben über eine Frauenstory, das ist auch was, wo ich dich mal bitte vielleicht was zu erzählen, aber vielleicht vorweg eine Frage, weil wir gerade bei den Produktionen von Filmen sind. Wie machst du das mit den Produktionskosten? Arbeitest du da mit Filmfonds, aber das da irgendwo Produzent zusammen?
Nein, deswegen bin ich ja nur der Drehbuchautor. Früher, als ich noch Regisseur war, bist du in alles sehr, sehr viel mehr involviert gewesen. Ja? Aber wie gesagt, das hörte bei mir Mitte der 90er Jahre auf und dann war für mich das Akta und das Ende waren letztendlich ein Kinospielfilm, ein fürchterliches Machwerk und ein Fernsehfilm. Also ich habe da an der Stelle dann wirklich gesagt, so, das war's jetzt. Ich gehe. Mach was anderes, war dann eine Zeit lang in der Filmbranche tätig im Lizenzhandel und war dann bei Senator Film fürs Marketing zuständig, für große Starts von großen Kinofilmen und auch von Fiesmeier zum Beispiel Stalingrad und so. Also es war eine sehr, sehr spannende Zeit für mich. Und dann hatte ich einfach irgendwann keine Lust mehr, in der Filmbranche nur der Werbefuzzi zu sein. Das war dann doch die Nähe zu der Filmbranche und die Möglichkeiten, aber immer nur die ganzen Stars und Sternchen letztendlich gut in Szene zu setzen in der Werbung. Und da hatte ich mir gesagt, komm, jetzt machst du dich selbstständig, gründ eine Agentur und suchst du dir vor allen Dingen auch Kunden aus der Industrie und nicht nur aus der Filmbranche. Und das ist zum Glück aufgegangen. Und dann war ich erstmal für über 20 Jahre raus aus der Filmbranche, komplett raus.
Okay.
Und jetzt bin ich nur der Autor. Also ich habe gar nichts.
Nur,
das
sind
auch nicht meine Filme in dem Sinn, sondern ich habe es zum Glück geschafft, dass ich als Schriftsteller überhaupt die Drehbücher schreiben darf zu den Filmen. Ja, also das ist ja normalerweise so, das ist ein absolutes No-Go, dass der Autor des Buches auch der Autor des Films wird. Weil, und das habe ich auch dann bei Turmstatten sehr schnell gemerkt, weil es dir halt das Herz zerreißt. Also wenn du wenn du irgendwelche Stoffe anpackst, die originär Filmstoffe sind und du kriegst Änderungen, dann macht dir das in der Regel gar nichts aus. Wenn du die Änderungen machen musst an deinem eigenen Roman, an dem du 5 Jahre gearbeitet hast, dann reißt dir das Herz raus. Das ist ja eine Serie mit 6 Teilen, davon habe ich 2 geschrieben und die anderen der Christian Limmer. Und ich war sehr froh, dass es noch einen Co-Autor gab, der so meine Ängste und teils auch so dieses Verbissene an etwas festhalten, was im Roman doch ganz anders ist, dann doch aufgefangen hat. Ich bin nur der Autor und der Autor hat gar nichts mit Finanzierung zu tun.
Ja, aber du Hand aufs Herz, ich sag dir, ich stell das nicht so unter den Scheffel. Aber ich glaube, was ich persönlich auch kennenlernen durfte, ist, dass in diesem Schaffensprozess oder bei der Verfilmung eines Buches zum Beispiel, ne, oder eines Drehbuchs, was geschrieben wurde, und du sagst selber, dann treffen wir auf einmal witterungsbedingt oder durch den Schneefall bedingt im Sommer natürlich auf Drehverhältnisse, die wir gar nicht realisieren könnten mit einem Budget von X oder der Produzent sagt, das ist nicht machbar. Aber es gibt auch positive Entwicklungen, wenn man zum Beispiel merkt, guck mal, du schreibst etwas, jetzt ist ja Filmmusik auch ein ganz, ganz wichtiger Part, zum Beispiel. Und du bist dabei, wenn in diesem Schaffensprozess der Filmproduktion Musik für dein Werk existiert oder entsteht. Und das ist etwas ganz Fantastisches. Ich hatte das, das war auch 2000, Anfang der 2000er Jahre, eine Spielfilmproduktion, wo es dann darum ging, da bin ich von einem jungen Komponisten angesprochen worden. Der war begeistert vom Drehbuch und hat gesagt, er möchte so gerne einmal Filmmusik schreiben. Und ja, was machst du? Du weißt es selber. Ich hab's Herz, ich glaube, du bist ähnlich in der Form offen. Und dann habe ich ihm die Möglichkeit gegeben, oder das Produktionsteam damals generell, dass wir gesagt haben, okay, mach dir Gedanken. Dann haben wir mit großem Symphonieorchester, haben wir damals mit dem Lübecker, haben wir 32 Musikstücke komponieren lassen und auch einspielen lassen. Und wenn du dann das Gefühl eines Komponisten, eines Orchesterkomponisten mitbekommst, der dein Werk aus musikalischen Gesichtspunkten heraus betrachtet, szenarisch auf die Sekunde anpasst und so weiter und so fort. Das ist ein Prozess, wo ich sagen muss, da macht das auch wieder Spaß. Also es ist schon, also ich weiß nicht, du strahlst gerade, also mir ging
ja,
das
strahl,
so.
Ja, ich strahl, weil bei mir ist es ein Tick anders, weil ich ja Musiker bin, ja. Und ich bin zur Musik gekommen, weil ich für meine Filme selbst die Musik machen wollte, ja. Und die Möglichkeit eröffnete sich mir so Ende der 80er, na eigentlich Mitte der 80er, es war so 84, 85 rum, als Synthesizer das dominierende Musikinstrument der Popmusik wurden.
Ja.
Und du plötzlich über Sequenzer und über verschiedene Computeralgorithmen und sonst was plötzlich nicht mehr der große Pianist sein musstest, um Musik zu komponieren. Und daraus entwickelte sich ja dann so eine Leidenschaft für Synthesizer im Allgemeinen und ich habe mich und immer schon eine große Leidenschaft für Filmmusik. Also ich habe jetzt keine erfolgreichen Filme vertont, aber so den einen oder anderen Werbespot oder wie auch immer. Und das wäre natürlich noch ein Traum, dass eines Tages ein Film entsteht, bei dem ich auch die Musik dann nicht nur das Drehbuch schreibe, sondern vielleicht auch die Musik mache. Aber da gab es einer meiner absoluten Heroes, ist ja der Hans Zimmer, kennst du natürlich auch.
Ja, klar.
Und das war natürlich so ein Ritterschlag, als er sich eines Tages, der hat Turmschatten gelesen und ist über die Agentur bei mir aufgeschlagen und hat mich dachte, das gibt's ja gar nicht, Hans Zimmer, wow. Und hat mich eingeladen nach London, als dort die Bond-Premiere war und er von den USA nach London flog zur Premiere und hat mich am nächsten Tag in der Früh dann empfangen im Bademantel und wir hatten einen super Tag zusammen und also das war,
ehrlich?
Ich habe auch lange gehofft, dass er die Filmmusik vielleicht macht für Turmschatten, aber das hat dann leider nicht geklappt. Das hat tausende Gründe, aber wir waren schon mal dick im Gespräch deshalb. Es war faszinierend, nur die Zeit, in der ich mir vorstellen konnte, Mensch, Hans Zimmer macht vielleicht die Musik für Turmschatten. Inzwischen ist es ein sehr, sehr tolles Komponistenpärchen aus Deutschland. Aber Filmmusik, auch die ganze Entstehung von Filmmusik und alles, was damit zu tun hat, ist immer schon ein Riesensteckenpferd. Ich brauche auch zum Schreiben des Romans, habe ich meine Playlists ganz unterteilt in Love-Scene oder in Drama oder in Action oder in bedrückende Angst oder sowas. Und ich habe das wirklich so an meinem Rechner, dass wenn ich schreibe, ich kann wirklich mit so Shortkeys ganz schnell umswitchen. Also wenn ich jetzt sage, okay, jetzt brauche ich eine düstere Stimmung und dann wird per Zufall dann aus der Playlist düstere Stimmung erzeugt oder ich brauche jetzt was Heroisches, dann mal zack, Shortkey und dann kommen plötzlich irgendwelche Bläser und sonst was. Also ich schreibe die ganze Zeit mit Filmmusik.
Wahnsinn. Also du merkst, ich sehe auch bei dir diese Attitüden eines Tausendsassers. Und das ist das Schöne dabei. Ja, es ist so. Und sehe das wirklich positiv, weil mir ging es ähnlich. Das ist das. Wenn du dann im Studio sitzt, ich habe damals auch, bei mir war es das Klavier, was ich lernen durfte in meiner Kindheit. Und auch so das musikalische Gehör vielleicht ein klein wenig dazu. Und wenn man dann Ideen hat und sich auch mit Komponisten zusammensetzt oder in einem Studio hier, bei uns war die Produktion damals in Frankfurt im Tonstudio, mit den Musikern zusammensetzt und sagt, pass mal auf, ich habe die Idee, wie du es sagst, man switcht um ein bisschen vielleicht auf episch oder wie auch immer. Das sind Prozesse, wo du dann wieder, auch wenn du Buchautor bist, doch wieder direkt voll mit drin bist, mit Leib und Seele und mit deinem Gefühl und allem. Und das ist ja auch schön, weil das transportiert ja später auch wieder deine Buchinhalte, deine Texte, die du schreibst, dann doch wieder ein Stück weiter in deine Richtung. Also ich finde es herrlich.
Ja, ja, klar. Also ich finde einfach, dass Musik einen ganz, ganz großen, wichtigen Anteil an jedem Film einnimmt und oft auch tatsächlich den Erfolg ausmacht von einem Film, ohne dass es der Zuschauer so richtig wahrnimmt. Und da gibt es einfach so große Unterschiede in der Qualität von Filmmusik, nicht in der Aufwendigkeit der Komposition, sondern in wirklich dem Gespür, einen Film mit Musik zu untermalen.
Szenarisch.
Dass der Zuschauer merkt, dass er gerade ergriffen ist, weil die Musik läuft. Es gibt ja so Filme, ich sage mal, mal so, Beverly Hills Cop, da, das Thema kennen wir alle.
Axel F.
Das wird ja in den 80ern hat sowas funktioniert, das wird ja in dem Film so oft um die Ohren gehauen. In jeder dritten Szene kommt einfach dieses Thema. Schneiden wir drauf, zack, komm, da könnten wir wieder eine Minute Axel F. bringen. Und grauenvoll, das malträtiert dich. Das Schönste ist halt, wenn Filmmusik einfach so weit im Hintergrund ist, dass sie wirkt, aber du sie nicht wahrnimmst. Wenn dich später irgendjemand fragt, wie war die Musik, dann sollst du eigentlich, der Film war toll, aber an die Musik kann ich mich nicht erinnern. Also so, weißt du, wenn du sie zu sehr während des Films wahrnimmst, das ist jetzt bei Serien vielleicht was anderes als bei Kinofilmen, aber wenn du sie zu sehr wahrnimmst, dann ist es auch nichts. Also dann, wenn du schon in der Musik schwelgst.
Ja. Bist du jemand, der, wenn er seinen Film fertig hat, auch mal ins Kino geht und den Film sich anschaut?
Gott,
die Resonanz des Publikums?
Also da graust mir jetzt gerade ein bisschen davor beim 15. Jetzt gibt es dann ab 15. gibt es dann endlich den Trailer zu Zum Schatten. Das ist so roundabout. Ich habe ihn schon gesehen. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und mir ist mitgeteilt worden, dass es also am Münchner Filmfest werden zwei oder drei Episoden mal aufgeführt davon, im Rahmen des Münchner Filmfests. Und ich fürchte mich jetzt schon.
Natürlich,
aber ich hätte mir schon die ganze Serie jetzt ansehen können. Aber ich habe gesagt, na Leute, macht mal. Es reicht mir, wenn ich es dann bei der Premiere sehe. Ich habe da echt ein bisschen Bammel davor. Ich bin froh, dass ich jetzt den Trailer gesehen habe. Der Trailer ist fantastisch geworden. Und ich weiß auch, dass die alle einen super, super Job gemacht haben. Aber ich glaube, dass ich einfach... Mal schauen, vielleicht ist es dann anders, wenn ich dann tatsächlich drin sitze. Aber ich kenne natürlich in jedem Dialog und jeder Szene sofort den Unterschied, den es zum Film ausmacht, zum Buch ausmacht. Und ich weiß, dass es fantastisch geklappt hat und es auch sehr, sehr notwendig war, all diese Änderungen. Aber ich habe jetzt noch nicht so, das ist jetzt noch weit weg, weißt du, ich schiebe das so vor mir her. Ja? Und wenn dann mal die Premiere ist, dann ist alles gut und dann befasse ich mich damit auch. Aber ich hätte jetzt die Möglichkeit, die ganze Serie zu sehen. Ich tue es lieber nicht. Also ich bin ja auch in einem neuen Stoff drin. Und ich habe auch einfach zu viel Angst, dass ich dann sage, Mensch, können wir das oder das noch ändern? Dann die werden mit Sicherheit sagen, spinnst du, das ist alles fertig.
Ja, ist abgetreten alles. Ja, klar, logisch.
Nee, das ist gut, das kommt raus und ich sehe es dann.
Okay. Wenn du, sagen wir mal, die Zuhörer mal ganz kurz mitnimmst, die Dauer vom Schaffensprozess von der Idee zu Turmschatten, wenn wir jetzt gerade bei Turmschatten sind, bis zu dem 15. jetzt.
Also
für ein Zeitfenster umfasste das?
Ja, also ich habe zwischen 2010 und 2012, deswegen der Roman spielt ja 2010, bis 2012 das Drehbuch geschrieben, habe dann das erstmal frei angeboten auf dem Markt bei ein paar Kontakten, die ich noch hatte. Das hat nur zu Absagen geführt und dann hatte ich mir gedacht, Mensch, vielleicht ist es schlauer, Schauspieler drauf anzusprechen, bekannte Schauspieler, die gute Kontakte haben und die erstmal, weil ein Schauspieler, ich wusste, dass der Stoff selbst ist einfach dafür gemacht, Schauspieler zu begeistern, weil es halt wirklich eine extrem viele
ja ein
sehr
Buch.
Anspruchsvolle Rollen gibt, viele Dialoge und so und ergreifende, emotionale Szenen, die da gespielt werden müssen, sehr, sehr ergreifende, sehr erschütternde Szenen. Und der Erste, der darauf reagiert hat, war Heiner Lauterbach. Weil ich hatte keinen Kontakt zu ihm, also auch nicht zu irgendwelchen Agenturen, weil an die Agentur brauchst du gar nicht rangehen. Wenn du eine Schauspielagentur, schicken Sie das mal Ihrem Klienten XY, dann sagen sie, ja, haben Sie einen Produzenten? Und wenn er keinen Produzenten hat, dann schicke ich dir mit meinem Klienten gar nichts. Ja? So, also habe ich ihn einfach über Facebook angeschrieben und tatsächlich hat er reagiert. Er war total begeistert und hat gesagt, komm, wir treffen uns mal am Starnberger See. Und ich hatte zu der Zeit ja so gut wie gar keine Kontakte in die Branche rein. Und er hat gesagt, er hat das auch nie wieder gemacht. Normalerweise würde er nie irgendwelchen Autoren, die ihm Bücher schicken, helfen, einen Produzenten zu finden. Also, aber er war da so begeistert von dieser Geschichte, dass er das tat. Aber da kam eben dann die Aussage auch von namhaften Produzenten, das Ding wird erstens diese Mischung aus anspruchsvollen Inhalten. Ja, es ist ja ein jüdisches Thema, wo es um Neonazis geht. Und dann der Mischung, das Ganze in einen Spannungsroman zu bauen, das kann höchstens in Amerika der Quentin Tarantino, aber das können wir nicht in Deutschland. Ich wollte es ja auch noch ernsthaft haben. Also ich will, Tarantino überzieht ja alles. Und das war einfach ein No-Go für Deutschland. Und dann kam immer, es kam zweimal dieser, ja, wir täten uns wahrscheinlich einfacher, das Ganze wäre ein Bestseller. Und wahrscheinlich war es auch so in die Enge getrieben, der Produzent, der letztendlich klar machen wollte, vergiss es einfach. Weil auf die Idee, dass der Drehbuchautor dann anfängt, ein Buch zu schreiben, dass das Buch veröffentlicht wird und dass es dann auch noch erfolgreich wird, damit hat ja gar keiner gerechnet. Aber ich habe mich hingesetzt, habe dann 5 Jahre an dem Roman gearbeitet, weil die Kernhandlung, die in einem Film vorkam, damals war es als Spielfilm geplant, also klassisch 100 Minuten, das heißt 100 Seiten, praktisch nur bestehend aus Dialogszenen, keinen inneren Welten, die ja in einem Roman vorkommen, hieß für mich, ich muss sehr, sehr viel tiefer in die Materie einsteigen, muss sehr viel tiefer recherchieren. Das Ganze hat 5 Jahre gedauert und dann habe ich es Verlagen angeboten und die Reaktion bei Verlagen war identisch dieselbe, die auch die in der Filmbranche. Die haben einfach gesagt, die zwei Themen miteinander zu vermischen, die zwei Genres miteinander zu vermischen, das geht gar nicht, das bringen wir nicht auf den Markt. Ich habe ihnen versucht, immer zu erklären, ich wollte kein Sachbuch schreiben zu dem Thema, das ich recherchiert habe, nämlich die ganze Entwicklung des Rechtsradikalismus seit Kriegsende bis heute. Ich wollte es deshalb in einem Spannungsroman haben, weil ich auf dem Schulhof funktionieren wollte. Ich wollte keine Eulen nach Athen tragen. Weißt du, wenn du einfach so ein tiefgreifendes Sachbuch zu dem Thema schreibst, dann wirst du all jene erreichen, die du nicht mehr erreichen musst. Die sich dieses Buch kaufen, denen musst du nicht sagen, wie gefährlich Rechtspopulismus oder wie Rechtsradikalismus unsere Welt zerstören kann. Und ich wollte, dass es so verpackt ist, dass es spannend ist und am Schulhof funktioniert. Das war immer meine Rede und das hat man aber so nicht geglaubt, dass es funktionieren wird. Und dann habe ich es einfach kostenlos im Internet veröffentlicht. Dann ging wieder 2-3 Jahre ins Land, bis es dann halt dort komplett veröffentlicht wurde. Und 2019 erhielt es dann auf einer Buchplattform namens Wattpad den sogenannten Watty Award. Also es hat eine riesen Community gesammelt auf dieser Plattform, die jedes Monat quasi ein Kapitel gelesen haben, das ich da veröffentlicht habe. Das veröffentlichst du dort so als Fortsetzungsgeschichte. Und bevor die gesamte Story veröffentlicht war, hat es dort diesen Award gewonnen als bester Thriller. Das war 2019. Und dann dachte ich, jetzt knallt's, jetzt wird die ganze Welt herschauen und sehen, dass es da einen erfolgreichen Online-Titel gibt. Da hat sich natürlich gar nichts getan. In USA, wenn du den Wattpad Award gewinnst, also den Watty Award, dann hast du einen Sponsor und dann kriegst du einen Filmvertrag und dann rollen sie dir einen roten Teppich aus. In Deutschland habe ich halt die Urkunde bekommen. Und dann durch Zufall, weil die Leipziger Messe mein Kunde war, mit der Agentur, habe ich dort beim Meeting, da war zufällig gleichzeitig die Leipziger Buchmesse. Und nach der Besprechung mit der Leipziger Messe, der Messegesellschaft selbst, haben die gesagt, Mensch, lauf doch noch über die Messe, bis dein Flieger geht. Und ich habe mir da nicht viel erhofft, weil ich war öfters auf Buchmessen, um meinen Roman anzubieten. Es ist immer fehlgeschlagen, weil da sagen sie dir in der Regel, bitte schick dein Manuskript per E-Mail ein. Es ist überhaupt niemand an Stand, der sich deiner annehmen
kann.
Also habe ich mich da gesagt, gut, dann ein bisschen über Buchmesse laufen, das ist immer schön. Und dann habe ich mich auf so einem Kiosk an einen Stehtisch gestellt, meinen Kaffee getrunken, stellt sich ein älterer Mann neben mich und wir kommen ins Gespräch. Und dann fragt man, was machen Sie denn hier? Ich sage, ich bin Werber, berate die Messe Leipzig in Sachen Werbung. Dann habe ich gesagt, ach komm, hier ist doch, jeder ist hier irgendwie, entweder ist er von einem Verlag oder ist buchfanatisch oder ist Autor. Gut, letzterer ertappt, ich bin Autor. Ja, was schreiben Sie denn so? Und dann habe ich ihm diesen Pitch von diesen 3 Neonazis, die durch einen alten jüdischen Mann in einem Turm gefangen gehalten werden, der daraus ein Streaming und eine Abstimmung macht, ob die leben oder sterben sollen. Und dann sagt er, kommen Sie mit. Und dann stellt sich raus, dass das der Verleger Dr. Oehme vom Eulenspiegel Verlag war. An seinen Stand, toller Stand und war sehr beeindruckt und gesagt, ich muss eigentlich gar nicht mehr wissen. Ich verlege das Buch. Und er hat vielleicht 10 Zeilen aus dem Buch gekannt. Und ich sage, ich schicke sie noch zu. Brauchen Sie, können Sie machen, brauchen Sie gar nicht. Also tatsächlich, ich bin dann zurück in München gewesen, habe das meiner Frau erzählt und ich habe gesagt, der wird sich nicht mehr rühren. Und eine Woche später lag der Vertrag auf dem Tisch. Und er hat Wort gehalten und hat dann tatsächlich daraus ein ganz tolles Hardcover gemacht. Also richtig 600 Seiten, Kleinauflage, 3000 Stück sind damals gedruckt worden. Und hat das zur Leipziger Buchmesse 2020 mitgebracht. Hat gesagt, Mensch, also da auch Pressetermine, Lesungen. Und ich dachte, jetzt hast du es echt geschafft. Jetzt hast du einen namhaften Verlag, hast ein dickes, fettes Buch. Und dann kam Corona. Also die haben gesagt, du musst dazu den Bookstagrammern und haben mir erklärt, die Bookstagrammer sind die Buchrezensenten auf Instagram. Ja? Und tatsächlich haben dann sehr viele davon das Buch bekommen und auch darüber berichtet und haben es wirklich gefeiert. Und das alles während der Corona-Zeit. Und eines Tages schlage ich die Süddeutsche Zeitung auf in München und dann war Turmschatten der Aufmacher im Kulturteil. Und zu dem Zeitpunkt gab es tatsächlich immer noch nicht das Buch im Handel. Also an einigen Stellen zwischendurch hat er verschiedene Schritte gehabt, die der Corona-Lockdown, und dann konnte man das Buch mal bei Amazon bestellen und so. Aber es war alles sehr, sehr träge, trotz dieses Artikels. Aber es haben sich dann Filmproduzenten gemeldet, die sich das Buch schicken haben lassen, die das Buch gelesen haben. Und im Prinzip fast genau dieselben Filmproduzenten. Und jetzt reden wir ja schon von 2020. Und ich habe 2012 die Filmproduzenten kontaktiert, die 8 Jahre zuvor gesagt haben, das wollen wir nicht. Ja. Und obwohl es zu dem Zeitpunkt noch überhaupt keinen Erfolg im Verkauf hatte, gab es dann tatsächlich ein Wettbieten zwischen verschiedenen Produzenten. Und dann hat es eben eine tolle Firma hier in München, Amazing Film heißen die, die Rechte ersteigert und gesagt, also dort namentlich ein Produzent namens Thomas Friedl. Wir haben damals eine Flasche Champagner aufgemacht, das weiß ich noch, so im Garten, weil wir durften ja nirgends hingehen, es war da alles geschlossen. Ich sage, komm, wir werden das rocken. Ich habe es nicht so richtig geglaubt, dass daraus jemals ein Film wird, weil tatsächlich ist es eine Sache, einen Roman zu optionieren, also sich die Rechte zu besorgen, eine komplett andere, dafür tatsächlich einen Finanzier zu finden. Weil der Produzent, das wissen viele nicht, der ist ja nur derjenige, der das Paket schnürt, nur ist gut gesagt, der das Paket schnürt, die richtigen Leute an Bord holt und dieses Paket dann irgendjemand anbietet, der das finanziert. Das kann jetzt ein Streamingdienst sein, das kann ein Sender sein, das kann ein Verleih sein, aber er braucht jemanden, der das ganze Projekt finanziert. Und zu der Zeit hat sich dann tatsächlich auch eine Literaturagentur dafür entschieden, mich unter Vertrag zu nehmen und hatte die Idee, können wir nicht die Rechte zurückkaufen von dem kleinen Berliner Verlag? Und dieser Dr. Oehme, weil ich habe mir auch das gedacht, das wird nie funktionieren, der wird auf den Rechten sitzen, der wird die einfach behalten wollen. Vor allen Dingen jetzt, wo er weiß, dass auch noch vielleicht ein Film draus wird. Und der hat sofort gesagt, du, ich will dir nicht im Weg stehen. Wir werden nie den Druck auf die Straße kriegen, wie das ein großer Verlag macht. Ich gebe dir die Rechte frei. Also der Obolus, der da zu zahlen war, war überschaubar und wir haben die Rechte zurückbekommen und haben dann die wiederum versteigert. Und dann hat es einer der Verlage gesteigert, die auch eben seinerzeit alle gesagt haben, das wird nicht, ist nicht interessant und so weiter. Und das war dann der Pieper Verlag. Da hat natürlich auch inzwischen, waren da andere Verantwortliche am Ruder, die sahen die Welt ein bisschen anders als zu der Zeit, wo ich den Roman angeboten habe. Und die haben dann im Sommer 22, also jetzt sind wir schon 10 Jahre nach 2012, dem Roman nochmal ein neues Leben verschafft, indem sie eine komplett neue Redaktion, neues Lektorat, dann auch ungekürzt, weil die Version, die beim Eulenspiegel Verlag erschien, die war leicht gekürzt. Und die haben gesagt, nee, wir nehmen den Originaltext und haben den dann im Sommer 22 auf den Markt gebracht und das war dann praktisch der Durchbruch für mich als Autor und auch für den Roman und vielleicht auch infolgedessen tat sich dann auch die Filmproduktion leichter und Ende 22, Anfang 23 wurde bekannt, dass Paramount der Finanzier für die ganze Sache ist und Paramount hat dann tatsächlich mit Amazing Film zusammen diesen Film im Sommer 23 komplett als Serie produziert. Also das ist so
mal super. War mal interessant. Du bist gerade beim neuen Drehbuch dran, ne? Habe ich gelesen.
Ja, also ich habe natürlich immer wieder jetzt auch in den vergangenen Jahren dadurch, dass ich dann auch die Drehbücher geschrieben habe für Turmschatten, gab es ja auch Anfragen von Filmproduktionen, die Rechte an Turmschatten nicht bekommen haben, weil du kannst ja einfach nur einem die Rechte verkaufen und die dann gefragt haben, Mensch, was haben sie denn noch sonst so im Petto? Mhm. Und das war sehr, sehr schön, weil ich hatte sehr viel im Petto. Ich habe mein ganzes Leben lang Stories ersonnen, geplottet nennt man es, und Kurzfassungen, Exposés geschrieben, die alle unveröffentlicht sind. Und habe eben dann bei verschiedenen Produktionsfirmen gesagt, klar, hier, dem nein, das ging, das gegeben, daraus sind Optionen entstanden. Also das waren teils Ideen für Filme, teils Ideen für Bücher, die bis heute natürlich nicht schreiben konnte, weil ich andere Stoffe geschrieben habe. Und da muss man wissen, gerade im Zeitalter des Streamings wird sehr viel optioniert, weil auch sehr, sehr viel letztendlich abgelehnt wird von den Streaming-Sendern wieder. Also das, da, die haben ein sehr krasses Verhältnis. Ich glaube, im Augenblick eher mehr als 10 zu 1 von Stoffen, die sie bekommen und Stoffen, die dann tatsächlich realisiert werden. Also die meisten Stoffe, die man abgibt, die werden dann auch wieder ad acta gelegt. Und das ist eben bei den Produzenten auf der anderen Seite, freuen sich die natürlich, wenn es da jemand gibt, der einiges an Stoffen hat, ja, die überzeugend waren in deren Augen, dann optionieren die die halt und du bereitest die in Zusammenarbeit mit denen nochmal auf. Und einige sind auch tatsächlich noch in der Entstehungsphase, also es gibt 3, 4 Stoffe, die noch bei Produktionsfirmen im Augenblick bearbeitet und eingereicht werden, weil die können auch nicht alle ihre Stoffe immer gleichzeitig einreichen, sondern die müssen sagen, gut, jetzt haben wir hier bei Amazon einen Stoff, dann können wir nicht bei denen den nächsten Stoff einreichen, jetzt gehen wir mal den nächsten Stoff zu Netflix oder wie auch immer oder zu Disney und so weiter. Und das ist ein sehr, sehr langsames Geschäft und deswegen habe ich noch Hoffnung, dass der ein oder andere Stoff von mir noch verfilmt wird, aber das sind originäre Filmstoffe. Und bei einem hatte ich eben jetzt kürzlich selbst nochmal, ich sag mal, das ist so ein ich habe einen Artikel in dem Süddeutschen Zeitungsmagazin gelesen, da hatten die drei Schauspielerinnen Michaela May, Gisela Schneeberger und Jutta Speidler eben in einem Interview gesagt, dass es keine guten Rollen mehr für Frauen über 60 gibt. Und da wollte ich mal nicht in meine Trickkiste langen und irgendeinen alten Stoff rausziehen, sondern gesagt, Mensch, da lässt dir jetzt was einfallen. Und ich habe mir eine Story ersonnen, habe die drei Damen kontaktiert. Wir waren bei Michaela zu Hause, ich habe ihnen das Ganze vorgestellt und die waren begeistert. Und dann haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir jetzt erstmal, weil es ist immer der erste Schritt, ist der Produzent. Dann haben wir es einigen Produzenten abgelehnt, das dauert dann auch eine Zeit, da haben es dann von dreien haben es dann zwei abgelehnt, aber der dritte hat dann tatsächlich zugeschlagen. Das ist jetzt Zeitsprung Pictures in Köln, der Michael Souvenier, und fand es auch ganz riesig. Ja, und diese Version, die da jetzt dabei rausgekommen ist, die wird jetzt angeboten. Jetzt ist eben der nächste Schritt. Das ist ein klassischer Fernsehfilm, also ein Fernsehspielfilm, kein Kinofilm. Und das wird jetzt eben Sendern angeboten. Also jetzt ist dann der nächste Schritt, dass er hoffentlich, mal sehen, jemanden überzeugt bei einem lineares Fernsehen, Sender, der sagt, okay, das wäre eine schöne Freitag-, Samstagabend-Unterhaltung. Und auch dafür habe ich größtes Interesse. Und es ist eine sehr mutige Geschichte um diese drei Frauen, und die alle schon in Rente selbstverständlich sind, die Schwierigkeiten haben, mit ihrer Rente über die Runden zu kommen, trotz allem, aber an der Tafel arbeiten und selbst eben sich immer noch engagieren, um halt anderen zu helfen. Und eine Schwester von den dreien verstirbt und hinterlässt ihnen in der Großstadt eine ganz tolle Immobilie, eine super, super moderne, tolle Wohnung mit mehreren Zimmern, und sie beschließen, als WG dort zusammenzuziehen. Und was die drei erstmal für relativ einfach halten, stellt sich dann natürlich für sehr schwer raus, weil drei so alte Damen dann plötzlich wieder in der WG mit einem Kühlschrank und einer Küche und einem Bad. Das ist dann doch nochmal was anderes, als wenn Studenten zusammenziehen. Also das ist diese eine Geschichte, die es zu bewältigen gibt. Auf der anderen Seite hat ihnen die Schwester auch ein Ladenlokal hinterlassen. Und dieses Ladenlokal ist direkt unterhalb dieser Wohnung. Und ich will jetzt nicht verraten, was dort gemacht und welche Gewerke dort stattfanden, weil das ist der Clou der ganzen Serie. Und letztendlich fuchsen sie sich da rein und gelangen dadurch in eine Branche, die ihnen total fremd ist, und werden zu Shootingstars. Also das ist im Prinzip das Prinzip dieser Story, und das ganze Stoff wird heißen Take Three, weil ich mag diesen Song Take Five, diesen Jazz-Song, und ich kann mir das einfach so wahnsinnig gut vorstellen, wenn wenn das am Anfang auf dem Bildschirm ertönt als Titelmusik und dann steht Take Three dort und diese drei Frauen, die einfach auch im realen Leben klasse sind, dass ich wie ich die getroffen habe, da musste ich eigentlich nur zuhören. Also das war sofort so, dass eine der drei, ich glaube Gisela war es, erzählt hat, also hat eine von euch schon mal eine Darmspülung gemacht? Ich musste nämlich morgen zur Darmspülung. Und es war so irre, wie da zu sitzen, einfach Mäuschen und zuzuhören, ja, wie die drei Frauen miteinander umgehen und wie die einfach ganz anders als tatsächlich, wenn du halt erst, ich sage mal, 18, 19, 20 bist, das ist, läuft, die Gespräche laufen absolut anders ab. Und das war ein, dieses Zusammentreffen war ein Füllhorn an Ideen, die ich alle natürlich mir später notiert habe und gesagt habe, das sind alles Stories, die müssen da rein in diesen Stoff. Und der eben, und das ist mir ganz wichtig, der Stoff soll halt keine Fiktion von drei älteren Damen sein, sondern er soll denen wirklich auf den Mund schauen. Also wie sie reden, wie sie denken, wie sie ticken. Welche Allüren sie haben und so weiter. Und welche Sorgen, welche Ängste, welche Lieben und so weiter. Das ist das, also ich, ein sehr, sehr, sehr lebensnahes Werk und ich beschäftige mich da gerade im Augenblick, indem ich schreibe auch gerade an meinem neuen Roman. Aber wenn ich irgendwie wieder zwischendurch, weil der sehr düster ist, wieder der Roman, was zum Lachen braucht, was erheiternd ist, dann arbeite ich wieder an Take Three.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also ich muss sagen, als Autor habe ich dich natürlich wahrgenommen. Klar, da ich dich jetzt persönlich auch noch kennenlernen durfte, bin ich echt jetzt schon gespannt, weil ich deine Stimmung gerade so ein bisschen erleben und alles danke, darf. Danke. Das ist fantastisch. Nee, ich glaube, das werden auch die Zuhörer mitbekommen, mit wie viel Herzblut bei der ganzen Sache dabei bist. Ja, nee, wunderbar. Und ich sag dir ganz ehrlich, die Zeit ist jetzt schon wieder verflogen wie nichts hier. Also das gibt's überhaupt nicht. Sag mal, du hast gerade das lineare Fernsehen angesprochen. Mhm. Im Zeitalter der Medien. Wie wichtig ist denn für dich jetzt mal, wenn wir als Produzenten oder du als Drehbuchautor vielleicht und ich als Produzent mal ein bisschen drüber spreche, wie wichtig ist für dich denn heute noch das lineare Fernsehen?
Also ich glaube, dass man das nicht separiert sehen darf, sondern dass man heute die Mediathek dazu nehmen muss. Also auch das lineare Fernsehen wird ja nicht mehr linear angesehen. Ja, sondern du kannst ja jederzeit, wann immer du möchtest, sagen, den Film gestern Abend um 20.15 Uhr habe ich verpasst, jetzt schaue ich ihn mir auf ARD oder ZDF oder irgendeinem dritten Sender in der Mediathek an. Und damit das hat eine Zeit lang gebraucht, bis sie das für sich entdeckt haben und jetzt sind sie aber da einen Riesenschritt weiter. Und das finde ich sehr, sehr angenehm, dort Inhalte geliefert zu bekommen, die nach wie vor das Publikum des klassischen linearen Fernsehens abholen und zusätzlich trauen sie sich und müssen sie auch Inhalte liefern, die ein neues Publikum erreicht. Und da bin ich schon froh, dass es nach wie vor nicht nur darum geht, auf Quote zu schielen, weil es auch nicht nur um Werbezeitenverkauf geht. Und da kann ich nur hoffen, dass uns auch wenn es ganz viele Menschen gibt, die darüber schimpfen, so etwas wie die GEZ-Gebühren erhalten bleiben, weil sie einfach einen gewissen Anspruch des Fernsehens auch erhalten. Und insofern diese Mediatheken und was dort, das ist ja nicht nur so, dass die nur Eigenproduktion machen, sondern die kaufen ja auch Fremdproduktionen ein im Ausland und man kann fast immer davon ausgehen, wenn du, egal ob das eine skandinavische Krimiserie ist oder wo auch immer aus der Ostküste Nordamerikas irgendwas eingekauft wird, wenn es in diesen klassischen Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Anstalten ist, dann weißt du, das bedient auch einen gewissen Anspruch. Also gerade super die eingekauften gesagt. Sachen. Und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also da schaue ich sehr oft rein. Ich glaube, dass die Quoten auch ganz gut sind, dass die Leute inzwischen verstanden haben, es muss nicht immer ruckzack-bang zugehen wie auf Netflix und Co., ja? Sondern es kann auch ruhig anspruchsvoller sein, was man ja auch sieht, dass auch in den Streaming-Diensten, gerade bei Apple etc., Apple TV und Paramount gehört übrigens auch dazu, einfach hier der Mut ist, ein Klientel zu bedienen, das von einer Fernsehserie nicht nur Popcorn und Unterhaltung erwartet. Also da gehören auch die öffentlich-rechtlichen Anstalten dazu. Die müssen breit anbieten, aber das ist auf jeden Fall eine ihrer
da darf ich mich deiner Ausführung 100% anschließen. Definitiv. Und das ist das Schöne dabei, nicht nur jetzt, wir sprechen gerade in einem Podcast, das hat ja auch einen Grund, warum ich einen Podcast betreibe und auch ein bisschen sparsam bin mit meinen Episoden, die ich aufnehme. Das werden die Zuschauer oder meine Zuhörer erleben das, dass ich schon schaue, mit wem gehe ich ins Gespräch und wie gehe ich raus. Das ist einfach der Tiefgang. Das ist der Tiefgang eines Gespräches, einer Plattform, eines Mediums, ja, und natürlich auch, auf welchen Plattformen an sich draußen kommuniziert wird. Social Media ist ein Bereich, wisch und weg. Ich habe das immer wieder, das Gespräch. Und das freut mich, dass du diese Gedankengänge genauso mitgehst. Also wirklich fantastisch. Nee, sehr schön. Hast du noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern vielleicht noch ein bisschen mit auf dem Weg geben möchtest? Wir haben Corona eben mal kurz angesprochen, mit Strahlkraft, mit Kreativität, die du besitzt, mit Ideen, die dich beflügeln. Das Wort Tausendsasser hatten wir. Nikolai Tegeler hat so schön gesagt, man muss auch mal gucken, was mache ich außerhalb der Drehzeit. Was kannst du den Menschen mitgeben als beflügelndes Wort von dir?
Vielleicht nicht geflügeltes Wort, aber ich freue mich natürlich über alle, die zu Lesungen kommen. Ich lese auch sehr viel in Schulen, dank dieser Organisation Schule ohne Rassismus oder German Dream, die gefördert wird von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und habe demnächst, fühle mich da auch sehr, sehr geehrt, eine Lesung in der KZ-Gedenkstätte in Dachau. Ist wirklich sehr, sehr einzigartig. Der Eintritt ist dort frei. Und auch bin da sehr, sehr rege unterwegs, auch pro bono. Und wer immer da Lust hat, zur Lesung zu kommen, der wird auf meinen Social-Media-Kanälen, Instagram oder Facebook, inzwischen sogar auf TikTok und auch auf LinkedIn, immer die Termine finden. Und freue mich natürlich, wenn man sich dann vielleicht vor Ort auch ein bisschen austauscht. Und ja, das finde ich eigentlich das Schönste, dass also in diesen Lesungen, man lernt wirklich ganz spannende und tolle Menschen kennen und freue mich über jeden, der dort kommt.
Sehr schön. Und somit sind wir eigentlich schon wieder am Anfangspunkt unseres Gespräches. Der Autorentätigkeit, etwas verbreiten, etwas vorlesen, Menschen an etwas teilhaben lassen, Geschichten in deinen Augen erleben zu lassen. Lieber Peter, es war mir wirklich eine Freude. Und da sage ich Julia nochmal ganz lieben Dank, dass der Kontakt über sie mehr oder weniger entstanden ist.
Dankeschön.
Und ich wünsche
ich
dir
auch.
Für... Ja, ich wünsche dir für Turmschatten, für die Verfilmung, für das Buch, für das neue Buch, für Jutta Speidel, für alle wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude. Und ich bin auf das erste Mal gespannt und ich freue mich auch schon drauf, wenn wir uns mal persönlich live kennenlernen. Vielleicht bist du ja mal irgendwann in Hessen und vielleicht ergibt sich auch die Möglichkeit, dass ich dich mal zu mir in die Talkshow einlade. Lieber Peter, alles, alles Liebe, bleib genau wie du bist. Und schön, dass du in meinem Podcast warst. Danke. Und euch Zuhörern draußen. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder zuschaltet, wenn es dann wieder heißt, es war so gesehen hörenswert.
Danke dir. Ciao.